Ja, wer von uns wäre nicht gerne mal dabei gewesen in der Apostelgeschichte oder zu der Zeit der Apostel und hätte so manchem dieser Männer und Frauen über die Schulter geschaut und ein bisschen gesehen, was sie erlebt haben, was der Herr getan hat. Wir werden uns heute einen anschauen, einen Mann, also heute Morgen, der ja in gewisser Weise nicht so zur ersten Reihe gehört, wie Petrus oder wie Paulus, aber der dennoch ungeheuer wichtig ist. Es ist in gewisser Weise jemand aus der zweiten Reihe, wobei das auch nicht ganz stimmt, denn wenn man genau liest, er hat sehr viel getan, sehr viel bewirkt, sehr viel in Bewegung gesetzt. Es ist Barnabas. Ich habe ihn so genannt, Barnabas der Ermutiger. Ich werde gleich dazu kommen, warum ich diese Formulierung so gewählt habe. Ich stelle mir ihn so ähnlich vor wie diesen Mann hier auf dem Bild. Zuversichtlich, positiv, immer mit Menschen zu tun, immer Menschen um sich herum. Ob er Kinder hatte, wissen wir ja nicht. Aber jemand, der immer dabei war, sich um andere zu kümmern. Schauen wir uns das einmal im Detail an. Wenn ihr die Bibeln dabei habt, wovon ich auch mal ausgehe an einem Bibeltag, dann schlagt doch schon mal die Apostelgeschichte auf. Barnabas, der Ermutiger, und mein erster Gedanke ist, er ist ein Mensch mit einem Herz für andere. Er ist ein Mensch mit einem Herz für andere. Wir finden dazu einiges in Apostelgeschichte 4 und noch andere Kapitel. Erst einmal diese eine Stelle, wo es erst einmal genannt wird, in Apostelgeschichte 4, Vers 36 und 37. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Hier taucht er das erste Mal auf. Er ist ein Mann, der eigentlich Josef heißt, also ein Allerweltsname damals. Und er bekommt einen anderen Namen von den Aposteln. Er wurde Barnabas genannt, also das ist aramäisch. Sohn des Trostes Barnabas heißt es wohl. Und sein Name ist Programm. Ich dachte so, sein Name ist wirklich Programm seines Lebens. Und das kann man gleich in diesen ersten Versen schon sehen. Er ist ein Zyprer von Geburt, da werden wir später noch drauf kommen, er kommt von der Insel Zypern. Er ist ein Levit, er besitzt einen Acker, also er besitzt Land. Und er tut etwas, was damals in der ersten Gemeinde in Jerusalem auch manche andere getan haben, er verkauft es. Aber nicht für sich selbst, sondern er bringt das Geld zu den Aposteln und es geht darum, dass mit diesen Mitteln die Not gelindert wird der Gläubigen, der Geschwister damals. Ich finde das sehr schön. Er hat die anderen im Blick. Er ist einer von vielen, okay. Aber hier an dieser kleinen Tat können wir sehen, was sein Name eigentlich bedeutet. Das ist nicht nur ein Name, sondern es ist Praxis. Und man sieht auch etwas über seine Lebenspriorität, gleich hier am Anfang schon. Er ist ein Mensch oder ein Mann, der Menschen über Dinge stellt. Seine Priorität sind Menschen und nicht Dinge oder Besitz. Und das können wir hier sehr schön ablesen. Er setzt das ein, was er hat, um die Not anderer zu lindern. Das steht fast wie eine Überschrift über seinem ganzen Leben. Eine weitere Stelle, wo wir das sehen, dass er ein Herz für andere hat, ist Apostelgeschichte 9. Hier taucht er wieder auf, und zwar im Zusammenhang mit Paulus, das heißt damals eher noch Saulus. Das ist die Begebenheit, nachdem Saulus sich bekehrt hatte, seine ersten Erfahrungen gemacht hatte in Damaskus und dann eine Zeit lang abgetaucht war. Wir wissen da nicht ganz genau, wie das gewesen ist. Aber das Entscheidende ist, dieser Mann, Saulus, kommt nach Jerusalem zurück. Wir erinnern uns, Saulus hatte Jerusalem verlassen, ging nach Damaskus, um dort auch die Gläubigen, die Jesus-Jünger, zu arrestieren, also zu verfolgen, ihnen auf den Leib zu rücken. Und jetzt kommt er nach Jerusalem zurück als ein total veränderter Mann. Und es heißt hier, als er, nämlich Saulus, nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Und alle fürchteten sich vor ihm, dass sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Nun, das brauchen wir nicht erklären, das ist ganz normal. Der Chefverfolger von früher kommt zurück und jetzt versucht er, sich den Jüngern anzuschließen. Er versucht, in die Gemeinde hineinzukommen, so wie jemand ohne Namensschild. Haben wir vorhin gehört, gibt es ja so Leute. Und die haben gedacht vielleicht, oder einige haben argumentiert, jetzt hat er es nicht geschafft mit der brutalen Tour. Jetzt kommt er hinten herum rein. Vorsicht, dieser Mann ist gefährlich. Einer denkt anders, behaupte ich jetzt mal, vielleicht waren es andere auch noch, aber einer denkt sicher anders, das war der Barnabas. Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass der zu ihm geredet und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Also, Barnabas geht auf den Saulus zu, kümmert sich um ihn, nimmt sich seiner an, er versteht seine Lage, er lässt sich das alles erzählen und geht seinerseits zu den Aposteln hin, zu Petrus und Co. und sagt, Leute, hört mal zu, so war das. Ich erzähle euch das mal. Ich glaube diesem Saulus. Ich glaube dem. Hört euch das mal an. Das heißt, er setzt sich für Saulus ein. Er baut eine Brücke. Er stellt sich nicht auf den Standpunkt, naja, der soll erst mal zeigen, dass er echt ist. Also wir lassen ihn auf gar keinen Fall rein. Nein, das sagt er nicht. Er geht auf ihn zu und versucht ihn zu gewinnen. Sehr schöner Wesenszug. Ein Herz für andere. Dann noch eine weitere Stelle, die wir später auch noch betrachten werden. Jetzt nur ganz kurz. Apostelgeschichte 15, eigentlich ab Vers 35 bis 41. Ich habe nur jetzt einen Ausschnitt hier. Das ist diese Geschichte, wo Johannes Markus, der uns heute Nachmittag noch begegnen wird, eine interessante Sache passiert. Also Johannes Markus, er war der Helfer, er wird so genannt, wie soll man sagen, der Assistent von Paulus und Barnabas auf der ersten Missionsreise. Und wir lesen das in der Apostelgeschichte 13, wie es dann losgeht, dass sie miteinander ausgesandt werden und kommen nach Zypern. Das war ja die Heimat des Barnabas. Oh, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Entschuldigung. Ich rede einfach mal weiter, das kommt ja wieder. Und sie ziehen weiter und in Kapitel 13, Vers 13 heißt es, dass Johannes Markus nicht mehr mitgeht. Oder habe ich mich jetzt vertan? Nee, es ist später. Ich habe den, ist ein verkehrter Vers, ist egal. Auf jeden Fall. Jetzt steht die zweite Missionsreise an. Das ist dieser Vers. Und man überlegt, Barnabas und Paulus, lass uns doch mal wieder dahin gehen, wo wir Gemeinden gründen durften, wo der Herr gewirkt hat. Lass uns doch schauen, wie es den Jüngern geht, wie es den Geschwistern geht. Und dann kommt's. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Berg. Also hier haben wir unterschiedliche Sichten. Also Barnabas ist so ein Mann, der möchte dem Johannes Markus nochmal eine Chance geben. Wir werden später erfahren, dass er auch verwandt war mit ihm, ein Vetter. Könnte ja sagen, es ist Vetternwirtschaft, aber ich glaube, das war es nicht. Es ging darum, er wollte diesem jungen Bruder helfen. Und Paulus hat eine andere Priorität. So scheint es mir. Paulus sagt, das kann ich nicht nochmal brauchen. Das Werk Gottes ist viel zu wichtig. Das Werk des Herrn hat höhere Priorität. Ich kann nicht riskieren, wir können nicht riskieren, dass der uns wieder verlässt. Barnabas sieht es anders. Und wir lesen dann weiter in diesem Abschnitt, dass sie miteinander in einen Streit kommen und sich trennen. Wir haben dann zwei Missionsteams. Das eine geht nach Zypern, Barnabas mit Markus, und das andere sind dann Paulus und Silas. Also hier finden wir Barnabas, der einem jungen Mitarbeiter eine zweite Chance gibt nach seinem Versagen. Die Geschichte werden wir heute Nachmittag nochmal aufgreifen. Ich stelle mir da ein paar Fragen für mich selbst, weil ich bin nicht so wie Barnabas. Und doch spricht er mich sehr an. Und ich frage mich, hast du ein Herz für andere in Liebe, in Verständnis, in Hingabe? Wie ist das mit so Menschen, die man ganz schnell als hoffnungslose Fälle bezeichnen will, wo man den Eindruck hat, das wird ja nie was. Die kommen ja nie in Gang. Wie soll das mit denen werden? Mit Schwachen oder mit Leuten, die immer was zu nörgeln haben? Habe ich da Geduld? Kann ich so ein Barnabas sein, so ein Vermittler? Wir werden ihn gleich noch als Vermittler auch sehen. Ich denke, der Barnabas von den geistlichen Gaben her betrachtet, er hatte die Gabe der Barmherzigkeit. Er konnte sich hineinfühlen in andere Menschen. Wie ist das bei mir, bei dir? Ein zweiter Gedanke, wodurch sich Barnabas auszeichnet: er ist bekannt als ein zuverlässiger und bewährter Mitarbeiter. Ein zuverlässiger und bewährter Mitarbeiter. Wie komme ich darauf? Wenn wir das uns ein bisschen genauer anschauen, dann lesen wir in Kapitel 4, 36, dass die Apostel ihn kannten. Die nannten ihn mit Namen. Die gaben ihm einen Namen. Barnabas, Sohn des Trostes. Was ja bedeutet, dass er bei den Aposteln in der Gemeinde in Jerusalem bekannt war. Es war kein Unbekannter, kein Hinterbänkler, den man nie gesehen hat. Sie hatten ihn kennengelernt als jemand, der sich für andere einsetzt. Und deswegen bekommt er den Namen. Ganz offensichtlich. Er hatte einen Ruf. Ich weiß nicht, wie sie gesprochen haben über ihn. Vielleicht war das so einer, wo man gesagt hat, du, mit dem Problem gehst mal zum Barnabas. Der versteht dich. Kennt ihr so Geschwister unter euch? In Apostelgeschichte 11 lesen wir dann, dass sie ihn auf eine ganz heikle Mission schicken. Ich lese uns diesen Abschnitt einmal. Die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemand das Wort als allein zu Juden. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochia. Keine Auslassung, denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens, und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Hier in Antiochien entsteht eine ziemlich spannungsgeladene Situation. Da wird er hingeschickt. Warum wohl? Da passiert es zum ersten Mal, dass im großen Stil Nichtjuden evangelisiert werden und auch zum Glauben kommen. Und das heißt hier, das kam zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem. Was passiert jetzt? Das ist eine Situation, die muss geklärt werden. Hier ist eine Weichenstellung. Wie wird das Evangelium weiterlaufen? Ein ganz großer Teil der Apostelgeschichte dreht sich ja um dieses Thema der Loslösung des Christentums vom Judentum und diese ganzen Spannungen, die damit zu tun haben. Das war so nicht einfach nur so eine Gemeindegründung, wo man sagen kann, ja, schau doch mal, wie es denen geht, sondern da ging es um eine geradezu weltbewegende Angelegenheit. Und da schicken sie Barnabas hin. Ich glaube, wir können verstehen, warum sie ausgerechnet den dahin geschickt haben. Und sagen wir mal, warum nicht Petrus dahin gegangen ist, der vielleicht nicht so weise mit der Situation umgegangen wäre. Wir wissen das ja nicht. Warum wird er genommen? Wir haben es hier gelesen. Er hatte einen guten Charakter. Er war ein guter Mann. So ein guter Mann, sagen wir auch heute noch. Ne? Warum war er ein guter Mann? Weil er in der Fülle des Heiligen Geistes lebte. Weil er ganz nah beim Herrn lebte. Weil er konkret und konsequent in der Nachfolge Jesu stand. Weil er von Glauben erfüllt war. Und ich denke auch, weil er ein demütiger, sanftmütiger Mann war. Ein ausgleichender Mann. Eine integrierende Persönlichkeit, der in der Lage war, verschiedene Aspekte, verschiedene Meinungen zusammenzubringen und Menschen an einen Tisch zu holen und Brücken zu bauen. Als solcher war er bekannt und deswegen wird er dahin geschickt. Das lässt bei mir die Frage aufkommen, hätten die mich auch geschickt? Das weiß ich natürlich nicht. Aber wie bin ich bekannt? Wie bist du bekannt? Wie denkt ihr übereinander? Wen würdet ihr schicken? Oder wohin würde man dich schicken? Vielleicht nicht, mich vielleicht nicht. Barnabas ist einer, der hat sich erwiesen als treu und zuverlässig in diesen kleinen Aufgaben in Jerusalem. Mir kommt es vor, hier geht es jetzt einen Schritt weiter. Er verlässt sozusagen das Umfeld in Jerusalem, das Umfeld der jüdischen Gemeinde und geht einen Schritt weiter hin zu den Nationen sozusagen in die weite Welt. Und das kann er deswegen tun, weil er sich vor Ort als treu und zuverlässig erwiesen hat. Deswegen kann er das machen. Deswegen wird er empfohlen und dahingeschickt. Deswegen kann Gott ihn so gebrauchen. Barnabas, er hat auch ein weites Herz und ist bereit, umzudenken. Das ist wieder diese Stelle in Apostelgeschichte 11 jetzt. Vers 20 bis 23. Wir haben es ja schon gelesen und jetzt auf das Ausgelassene noch. Es kam aber die Rede von ihnen, lese ich nochmal aus dem Text heraus, zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem. Sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochia. Der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah und ermahnte alle, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Also das ist, was er jetzt tut. Er kommt dorthin und seine erste Reaktion ist interessant. Lukas möchte uns doch wohl hier sagen, das Erste, was er sieht, das bewirkt bei ihm Freude. Er freut sich über das, was er sieht. Und dann sagen wir, ist doch klar, wenn ich irgendwo hinkomme und da ist eine neue Gemeinde entstanden, da sind Menschen zum Glauben gekommen, da sollte man sich doch freuen. Aber das war nicht selbstverständlich, denn die Menschen, die da waren, mindestens teilweise, waren keine Juden. Es waren Heiden aus den Nationen, die zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen waren. Und manche der Judenchristen hatten ihre großen Probleme damit, sich darüber zu freuen. Weil sie gedacht haben, das Heil, das geht bis zur Grenze unseres Volkes und dann ist Schluss. Aber Gott hatte ja andere Pläne und er gebraucht unter anderem Barnabas, um über die Grenzen hinwegzugehen. Er freut sich, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, sich bekehrt haben. Er freut sich über das Wirken Gottes, über dieses völlige Neue und Ungewohnte. Das hatte es ja noch nie so gegeben. Denken wir kurz daran, im Kapitel vorher, Apostelgeschichte 10, wird uns von Petrus berichtet. Petrus, der ja auch mit hingeführt wurde, um dann schließlich zu Cornelius, dem römischen Hauptmann, zu gehen und ihm und dem ganzen Haus, allen Versammelten da, das Evangelium zu bringen. Petrus hatte erheblich mehr Schwierigkeiten, diesen Schritt zu bewältigen. Wir erinnern uns, Gott musste Petrus dreimal dieses Zeichen vom Himmel geben mit diesen unreinen Tieren und ihm sagen, schlachte und iss. Und Petrus ist entsetzt und sagt, niemals habe ich das getan, das werde ich sicher nicht tun. Und das war Gottes Vorbereitungsmaßnahme, um den Petrus dazu zu bringen, seine Füße in das Haus eines Nichtjuden zu bewegen. Er sagt es dem Cornelius ja auch, also weißt du, eigentlich darf ich ja gar nicht bei dir aufkreuzen hier. Barnabas dagegen hat ein viel weiteres Herz, vielleicht auch ein größeres Gespür für die Wege Gottes und geht einfach dahin und freut sich. Finde ich interessant, wenn man das so mal vergleicht. Wirft für mich die Frage auf, wie ist das denn bei mir? Bin ich jemand, der lernbereit ist, flexibel oder eher engstirnig? Habe ich ein weites Herz und freue mich über jeden, der dem Herrn Jesus Christus nachfolgt? Oder habe ich immer gleich die Frage im Hinterkopf, zu welcher Gemeinde gehört der denn? Singt der aus dem richtigen Liederbuch? Oder wie ist das? Immer gleich so diese Dünkel und Befürchtungen. Ich meine, es gibt in der christlichen Landschaft genug Gemeinderichtungen, wo wir Bauchweh haben. Das ist ja klar. Das ist logisch. Aber ich möchte lernen und immer mehr an mir einen weiten Blick zu verschaffen für all das, was Gott tut. Auch wenn es völlig neu ist und ich es so noch nicht kennengelernt hatte. Gerade gestern Abend erzählte mir ein Bruder, das fand ich wirklich bemerkenswert, der nun ganz unverdächtig ist. Er ist aktiv bei den Gideons und er war mit den Gideons in einer Aktion und dann waren sie sonntags im Gottesdienst einer Pfingstgemeinde, war er in seinem ganzen Leben noch nie. Und er sagte dann, es ist ihm schon ein bisschen komisch gewesen, ja. Aber er sagte, zwei Dinge haben mich sehr berührt. Erstens, ich hatte den Eindruck, das war wirklich eine ernsthafte, von zu Herzen gehende Anbetung. Es war nicht nur Geschow, Musik und so. Und zweitens, die Botschaft, eine Stunde lang. Das Wort Gottes. Und das hat mich so angesprochen. Und er sagte, vielleicht muss ich mal ein bisschen umdenken, wie ich bis jetzt über diese Geschwister gedacht habe. Fand ich interessant. Ich hätte wahrscheinlich Ähnliches erlebt. Hätte auch Bauchweh gehabt. Ein weites Herz haben. Sich freuen über das, was der Herr tut, bei aller Klarheit, mit der man selber vorangeht. Okay. Das war der falsche Knopf. Er ist auch ein Mann, ein Mensch, der mit Gottes Wort umgehen kann. Ich habe diese Frau da, die fand ich so schön, das Bild, das gebe ich zu. Aber ich habe es auch bewusst genommen, weil hier sitzen ja ein Haufen Frauen und Schwestern. Und ihr seid ja genauso gut angesprochen. Ihr könntet euch ja sonst zurücklehnen und sagen, haha, ist alles für die Brüder heute. Lasst die mal machen. Aber hier geht es um Menschen, die mit dem Wort Gottes umgehen können. Und Barnabas ist da ein gewisses Vorbild, ein echter Ansporn. Schauen wir uns das kurz an. Lesen wir hier erst einmal in Apostelgeschichte 11. Er freute sich, das haben wir schon gelesen, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah und ermahnte alle mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Grundtenor ist Freude und dann Ermahnung. Das ist dann immer die Frage, wie man das Wort übersetzt. Manche werden wissen, dass dieses Wort Parakaleo, das kann durchaus auch ermuntern oder ermutigen heißen. Je nachdem, wie der Zusammenhang ist. Und wenn wir Ermahnung lesen, denken wir ja immer wieder so an den erhobenen Zeigefinger. Das ist sicher hier nicht der Ton, sondern der Ton ist Ansporn, Ermutigung, von ganzem Herzen mit dem Herrn weiterzuleben, bei ihm zu bleiben. Das konnte er. Er hatte diese seelsorgerliche Gabe, den Menschen das wirklich ans Herz zu legen. Ich finde diesen Begriff so schön, mit Herzensentschluss, von ganzem Herzen. Er hat ihnen nicht irgendwie trockene, gar theoretische Lehre, so richtig sie sein mag, serviert, sondern er hat von Herz zu Herz geredet. Dass man wirklich angesprochen war und motiviert. Was ich auch interessant finde, sehr bemerkenswert. Ich dachte, was hätte ich gemacht als Abgesandter von Jerusalem, der großen Muttergemeinde, wo ja alles ausging. Man könnte ja auch denken, Barnabas hat jetzt das Interesse und vielleicht sogar den Auftrag, jetzt muss hier eine Connection geschaffen werden, eine Verbindung, Antiochia, Jerusalem. das muss jetzt geklärt sein. Jerusalem, von da geht alles aus und jetzt müssen wir die gleich schalten, dass die genauso ticken wie wir. Das ist ja immer die Tendenz in der Kirchengeschichte gewesen, der Zentralisation, ja, dass man etwas Gutes begann und dann wurde das alles gleichgeschaltet. Daraus ist manches Übel entstanden. Hier ist ein interessantes Detail, dass Barnabas genau das nicht tut. Er bindet die Gläubigen in Antiochia an den Herrn und nicht an sich und schon gar nicht an die Gemeinde in Jerusalem. Das sollte uns zu denken geben, die wir uns mit Evangelisation und Gemeindegründung beschäftigen. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, dass ein Kreis von Gläubigen, eine Gemeinde vor Ort in erster Linie nur an den Herrn gebunden ist und nicht an irgendwelche Organisationen oder Kreise, Bünde, was weiß ich. Das mag hier und da eine sehr gute Hilfe sein. Ich bin selber ja in einem Missionswerk tätig. Ich bin sehr froh darum und diesen organisatorischen Rahmen, aber es ist nur ein Hilfsinstrument und keine zentrale Organisation. Das spricht mich sehr an bei Barnabas hier. Apostelgeschichte 13, Vers 1. Es waren aber in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer. Doppelpunkt. Und der erste Name, der auftaucht, ist Barnabas. Ich habe jetzt die anderen Namen gar nicht drauf, um uns da gar nicht abzulenken. Da werden eine ganze Reihe anderer Namen noch genannt. Aber an erster Stelle Barnabas. Das heißt, er war dort in einer Mannschaft. Er ist ein Lehrer und Prophet, wobei man das nicht genau jetzt natürlich sagen kann, welche Gabe er schwerpunktmäßig hatte. Ich würde sagen, er war wahrscheinlich nicht so sehr der Lehrer. Eher das Prophetische, dass er das Wort Gottes zugespitzt ins Leben hinein sagen konnte. Wichtig ist, er arbeitet dort mit anderen zusammen. Das hat man ja gesagt, das ist ein schönes Beispiel, diese Gemeinde in Antiochia. Heutzutage wird immer von vielen christlichen Gemeinden sagen, ja, das ist die Gemeinde vom Pastor so und so. Und er hat das dann gesagt, das ist so, als wenn man versucht, einen Werkzeugkasten mit allerlei Werkzeugen zu ersetzen mit einem Schweizer Offiziersmesser oder einem Letterman-Tool. Ne? Dann kannst du schon ein bisschen was machen, aber so richtig gut funktioniert es nicht. Die Gemeinde in Antiochien ist ein Werkzeugkasten und ein Werkzeug darin ist Barnabas, ein Werkzeug, beschäftigt mit dem Wort Gottes. Apostelgeschichte 15. Da sehen wir ihn zusammen mit Paulus, das ist jetzt eine ganze Zeit später, wieder in Antiochia. Und da gibt es dann ein Problem. Wir lesen da mal gerade die ersten zwei Verse. Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. So eine interessante Lehre, ne? Wir denken, wie kommen die denn auf sowas? Ja, damals war das gar nicht so klar und gar nicht so einfach. Da geht es darum, muss ein Mensch, wenn er Christ werden will und als Christ leben will, vielleicht nicht doch erst Jude werden? Ja oder nein? Und hier sagen sie, ja, er muss Jude werden, er muss beschnitten werden. Und das ist klar, dass dann ein Zwiespalt, wie es hier heißt, entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas. Das tröstet mich übrigens, wenn ich das mal in Klammer sagen darf, dass die Brüder damals auch richtig heftig miteinander umgegangen sind. Das ist ja hier nicht so eine Plauderei bei einer Tasse Kaffee. Hier haben sie gerungen, wenn nicht gestritten, um den Weg Gottes. Wir haben es ja vorhin schon gehört, wo es um Johannes Markus ging, auch da. Paulus und Barnabas später, sie geraten aneinander. Die Bibel beschönigt das nicht, tröstet mich auch. Was aber hier schön ist, die beiden haben, also Barnabas mit Paulus zusammen, einen klaren Blick für falsche Lehre. Und er zeigt hier ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein. Er lässt sich das nicht bieten. Er hört sich das gar nicht erst lange an, sondern steht wahrscheinlich sofort auf mit Paulus und sagt, da müssen wir jetzt einschreiten. Das kann man nicht stehen lassen. Das kann ja nicht sein. Das Evangelium ist etwas anderes. Und ein letzter Punkt noch zu, eine letzte Stelle noch zu diesem Punkt. Apostelgeschichte 15, 35. Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochia, das ist dann wiederum in dieser Phase, und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Verkündigten, da steht das Wort eigentlich für evangelisieren, eine gute Nachricht weitergeben. Also er lehrt und evangelisiert zusammen mit Paulus im Team. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus mehr der Frontman war, also der, der vorne gestanden ist in der Öffentlichkeit, der den Wind sich um die Ohren hat pusten lassen. Barnabas möglicherweise eher der, der im persönlichen Gespräch seine Stärken hatte. Das ist eine Vermutung von mir, aber ich kann mir es gut vorstellen. Wobei Paulus ja auch ein Mann war, der mit Einzelnen sprechen konnte, klar. Aber wieder sind bei mir Fragen für mich selbst. Barnabas kommt mir vor als einer, der ganz selbstverständlich und geübt mit Gottes Wort umgehen kann. Sozusagen mit der Bibel, die es damals noch nicht gab, in der Hand herumgeht und es anwenden kann, je nachdem, wo er gerade ist. Wir wüssten ja gerne, und da können wir ihn ja dann im Himmel mal fragen, wie er das gelernt hat und wo er seine Ausbildung her hatte. Das können wir nur vermuten. Er war ein Levit, sicherlich fest im Alten Testament. Aber er wendet das an. Er gibt das weiter. Frage ist für mich, tue ich das auch? Beziehungsweise, wenn ich merke, da entstehen Situationen, da weiß ich nicht, was sagt die Bibel dazu? Wie denkt Gott darüber? Was ist jetzt weise und richtig zu sagen vom Wort Gottes her? Ja, was tue ich dann? Ich möchte euch herausfordern, euch darin zu üben. Und ich finde das sehr gut, wenn man das im Rahmen der Gemeinde kann, wenn es da die Möglichkeiten gibt, in Frauen, im Hauskreis, Frauenkreis, vielleicht auch in der Verkündigung am Sonntag, dass wir einander da helfen, im Leitungskreis und uns anspornen, mit Gottes Wort besser umzugehen. Damit meine ich nicht unbedingt so Schulungen, wie wir die auch kennen, SBS oder so, wo man hingeht und sich etwas anhört, ist auch sehr wichtig und gut. Aber das Anwenden, das wirklich auf das persönliche Leben beziehen, das lernt man da eher weniger. Wichtig ist das Gespräch, den Austausch miteinander. Es ist bemerkenswert, dass Barnabas in diesen Diensten immer oder nie alleine ist, genauso wie Paulus. Also die sind zusammen unterwegs, wo sie das Wort Gottes weitergeben und vielleicht sich gegenseitig angespornt haben, gegenseitig ausgeholfen haben, vielleicht auch gegenseitig hin und wieder mal korrigiert haben. Das ist sehr kostbar, wenn man das hat. Also wenn wir das alles mal so anschauen bisher, ist Barnabas ein Mann, der einen Dienst tut unter dem sichtbaren Segen des Herrn. Gott kann ihn wirklich gebrauchen. Er ist ein Werkzeug, ein sehr flexibles Werkzeug in verschiedenen Situationen. Und Gott kann ihn ganz besonders brauchen, um Menschen zu prägen, damit seine Gemeinde gebaut wird. Das schauen wir jetzt nochmal im Detail an. Er ist ein Teamworker. Ein englisches Wort hier genommen, also ein Mannschaftsspieler. Aber wir können das ja alle verstehen mittlerweile. Also er arbeitet im Team. Wir sehen das zum Beispiel wieder Apostelgeschichte 11. Gehen wir da nochmal hinein. Vers 25. Da ist diese Arbeit in Antiochien, wo er hingekommen ist, jetzt richtig am Blühen. Und ich nehme an, da passiert was. Da sind Menschen zum Glauben gekommen. Und dann heißt es von Barnabas, er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Also was macht der hier? Er holt sich den Saulus, der hat ihn nicht vergessen. Kurze Erinnerung. Wir hatten gesehen, Barnabas hat Saulus sozusagen eingeführt in die Jerusalemer Gemeinde. Und dann gab es wieder so ein bisschen Schwierigkeiten und man hat dem Saulus wohl nahegelegt, wieder in seine Heimat zu gehen. Und das lesen wir in Kapitel 9, dann ist so diese etwas, mir kommt es fast sarkastisch vor, Bemerkung, dass die Gemeinden dann Ruhe hatten, als der Saulus endlich wieder weg war. Aber Barnabas hat den Mann nicht vergessen, diesen Bruder nicht vergessen. Er geht nach Tarsus, ist nicht ganz so weit weg gewesen und holt sich Saulus zur Mitarbeit. Mir kommt es vor, als ob Barnabas genau seine Grenzen kennt. Er weiß, hier entsteht jetzt etwas, das geht über meine Möglichkeiten. Ich brauche Hilfe und ihm fällt Saulus ein. Er holt ihn und gemeinsam arbeiten sie, wie es hier heißt, ein ganzes Jahr in der Gemeinde. Paulus schreibt ja mal viel später in seinem letzten Brief, soweit wir wissen, 2. Timotheus 2, Vers 2, ein Vers, den viele von uns sicher auswendig kennen. Ich lese ihn mal kurz vor. Da schreibt Paulus an Timotheus: Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Mein Eindruck ist, dass was Paulus am Ende seines Lebens, gegen Ende seines Lebens an seinen jungen Mitarbeiter schreibt, erlebt er hier zum ersten Mal live. Ein Jahr lang. Intensive Zusammenarbeit mit Barnabas. Ich nehme an, dass Barnabas dem Saulus nicht so intellektuell viel geben konnte. Vielleicht sogar von der Kenntnis her vom Wort Gottes, vom Alten Testament, war Saulus vielleicht fitter. Kann sein. Aber er lernt mehr die Arbeit mit Menschen, die Arbeit in der Gemeinde. Und er lernt hier das Prinzip, was er später an seinen Mitarbeiter Timotheus weitergibt. Was du von mir gehört hast, das geht weiter an treue Menschen, die ihrerseits auch wieder in der Lage sind, das zu multiplizieren, das weiterzugeben. Da habe ich den Vers, ja, habe ich ganz vergessen, da ist er. Ich habe dazu eine Grafik gefunden in einem Buch, die möchte ich euch zeigen. Was wäre Paulus ohne Barnabas? So, wo ist sie? Da. Hier haben wir die Stellen, dann ist nur so eine kurze Übersicht. Barnabas, er hat Paulus entscheidend geprägt. Das haben wir jetzt schon an mehreren Stellen gesehen. Das sind die Verse auch. Und dann sehen wir, wie Paulus wirklich ein Mann ist, der das, was er gehört hat, jetzt mit 2. Timotheus 2 gesprochen, wie er das treuen Menschen anvertraut, die ihrerseits fähig sind, auch andere zu lehren. Treue Menschen. Priscilla oder Aquila und Priscilla, wir werden sie nachher kennenlernen. Dann hier Timotheus, Titus und noch viele andere, die hier gar nicht genannt sind. Was wäre Paulus ohne Barnabas? Wir wissen es nicht. Aber meine Vermutung ist, dass Paulus hier das Entscheidende gelernt hat, was seinen Dienst später dann prägt. Bei Barnabas in der engen Zusammenarbeit. Er ist ein Teamworker. Noch zwei Verse dazu, drei Verse. Apostelgeschichte 11, Vers 30. Da ist dann von dieser Hungersnot die Rede in Jerusalem und sie beschlossen, also die Gläubigen in Antiochia, sie beschlossen aber, dass, je nachdem wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Das ist die erste gemeinsame Reise der beiden. Das ist aus mehreren Gründen eine interessante Stelle. Zum einen, was es aussagt über das Miteinander der Gemeinden, diese gegenseitige Hilfe, das lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Aber dass sie eben diesen beiden ausgerechnet ihr Vertrauen schenken. Wir sehen hier wieder Barnabas vertrauenswürdig. Auf den kann man sich verlassen. Und Saulus. Das ist interessant. Ich weiß nicht, mit welchem Gefühl Saulus nach Jerusalem gezogen ist. da hatte er ja irgendwie möglicherweise nicht so einen guten Eindruck hinterlassen. Das war ihm vielleicht sogar bewusst. Aber wie schön, dass die beiden miteinander gehen und er damit die Chance erhält, sich zu bewähren. Und dass die Brüder, die ihn vielleicht kritisch beäugt haben, immer noch aus der Ferne, ihn neu kennenlernen durften. Spannend wird es dann auf der ersten Missionsreise für Barnabas. Apostelgeschichte 13 und 14, da gibt es mehrere Stellen, die gehen so durch. Die habe ich euch jetzt nicht hier drauf, das könnt ihr mal selber lesen. Da ist ganz am Anfang die Rede, dass der Heilige Geist sagt, sondert mir Barnabas und Saulus aus. Für das Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und dann wird es noch zwei, dreimal so genannt, Barnabas und Saulus. Oder einmal, glaube ich nur. Und sehr bald heißt es dann Paulus und seine Mitarbeiter. Paulus und Barnabas. Da kehrt sich etwas um. Das ist ein ganz interessantes Detail. Zuerst war Barnabas an der ersten Stelle und dann Paulus. Barnabas war einer, der nicht nur im Team optimal arbeiten kann, sondern der auch hier eine ganz wichtige und äußerst schwierige Lektion lernt, nämlich die zweite Geige zu spielen. Ich habe mir sagen lassen, ich bin nicht musikalisch, in einem Orchester ist es sehr schwierig, zweite Geige zu spielen, weil man muss sich immer unterordnen. Und naja, das weiß ich schon, dass das schwierig ist. Also eine hohe Kunst, sich der Führung eines anderen unterzuordnen und nicht nur irgendeines anderen, ausgerechnet des Mannes, des Bruders, den man selber herangebildet hat, den man sozusagen großgezogen hat. Oh, das geht echt ans Ego. Ich gebe gerne zu, dass ich da Not habe. Ich denke an einen Bruder, vor vielen Jahren hatten wir mal, ist egal wo, einen Kurs über Predigen. Und da wurde ich eingeladen, das weiterzugeben. Und hat mir viel Mühe gegeben, hat mir Freude gemacht und war ein Bruder dabei, ein junger Mann. Und der hat das sehr gut gemacht. Und im Laufe der Jahre habe ich ihn immer wieder mal gehört. Und ich könnte ihn euch empfehlen, nachher im Vertrauen. Der kann das viel besser wie ich. Bin ich überzeugt. Ist ein hervorragender Verkündiger geworden. Und ich gebe gerne zu, es ist nicht nur einmal passiert, dass so ein Stich bei mir durchging, dachte ich. Der hat doch bei mir gelernt. Da möchte ich von Barnabas lernen, der zurücktritt und seine ganze Kraft einsetzt im Dienst, aber an dieser Stelle. Das ist nicht leicht. Das haben wir hier schon gesehen, Apostelgeschichte 15. Mit Paulus im Kampf gegen die Irrlehre. Auch hier ist er im Team, mit ihm zusammen unterwegs. Da habe ich wieder Fragen an mich. Wie komme ich mit anderen aus? Habe ich das Gefühl, dass ich gut auskomme mit anderen? Dass ich gerne mit Menschen zusammen bin, mit Geschwistern und auch anderen? Haben die anderen auch das Gefühl, dass sie gerne mit mir zusammen sind? Das ist noch ein interessanter Fall. Müsst ihr eure Frauen fragen oder Männer. Die wissen sowas. Oder auch ganz wichtig, kenne ich meine Grenzen? Barnabas hat sie offenbar erkannt. Kenne ich meine Grenzen und bin ich bereit, Hilfe mir zu holen? Da muss der Stolz vielleicht mal ein bisschen einknicken, dass ich zugeben kann, das kann ich nicht. Da habe ich keine Erfahrungen und ich will mir lieber Hilfe holen, bevor ich hier etwas tue, was dann keine guten Ergebnisse hat. Oder andere Frage, freue ich mich an den Gaben und Qualitäten anderer? Kann ich mich da von Herzen freuen? Fällt mir die Unterordnung leicht? Ich habe es vorhin schon erwähnt. Wir könnten die Fragen weiterführen, aber eins möchte ich festhalten. Das ist eine traurige Erfahrung und Beobachtung, die ich mache. Die Ursache der meisten Probleme in Gemeinden und unter Geschwistern liegen in diesem Bereich des Miteinanders. Ich werde immer ganz hellhörig, wenn man sagt, ja, wir haben die Gemeinde verlassen, weil da ist so andere Lehre reingekommen. Und wenn ich dann die Gemeinde kenne und kann mir das kaum vorstellen, dann ist bei mir schon eine Alarmlampe an und meistens kommt es raus, es sind menschliche Probleme. Man konnte es nicht mehr miteinander oder wollte es nicht mehr. Da können wir von Barnabas wirklich lernen. Zum Schluss, die Schrift verschweigt es nicht, Barnabas hat auch eine Schwäche. Die muss er unters Kreuz bringen. Ja. Er hat eine Schwäche und zwar lesen wir davon in Galater 2, Vers 13 oder 11 bis 13. Wir sind wieder in Antiochia. Und hier ist dann jetzt auf einmal Petrus taucht auf, also Kephas ist Petrus. Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, schreibt Paulus, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Klammer auf. Ungetrübte Gemeinschaft gehabt mit Christen aus den Nationen, so wie wir, eben keine Judenchristen. Petrus hatte ungetrübte Gemeinschaft mit ihnen genossen. Das war ja in Antiochia genau passiert. Klammer zu. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Das nennt man Menschenfurcht. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Das finde ich echt bemerkenswert. Ausgerechnet in der Frage, wo er mit Paulus zusammen an einem Strang gezogen hat, nämlich die Sache mit der Beschneidung, muss ein Christ, bevor er richtig Christ ist, muss er erst noch Jude werden, sich beschneiden lassen und so. Jetzt geht es um dieselbe Sache, diese Spannung zwischen Judenchristen, Heidenchristen, in derselben Sache eigentlich, das knickt er ein. Er versagt. Mein Verdacht ist, dass er ein Mann war, der sich schnell mal auch von großen Namen und ehrwürdigen Personen beeindrucken lässt. Petrus, Jakobus. Das waren vielleicht die Männer, durch die er selber geprägt wurde oder zum Glauben gekommen ist. Petrus, den er schon viel länger kannte als Paulus. Da fällt er irgendwie zurück. Hier wird seine große Gabe, nämlich Menschen vor Dingen, Beziehungen vor allem anderen, gute Beziehungen zu haben, die wird ihm hier zum Fallstrick. Er stellt nämlich die guten Beziehungen über die Wahrheit. Es ist ja oft so, dass unsere größten Gaben kippen können in einen Fallstrick, in eine Schwäche hinein. Ja, wie ist das bei mir? Kenne ich da auch meine Schwächen? Ich kann den Barnabas so gut verstehen, ich glaube, ich hätte es genauso gemacht. Und wir wissen dann, Paulus schreitet da heftig ein und widerspricht. Allgemein gefragt für meine Schwächen, kenne ich die selber? Es gibt ja diese Sache mit dem blinden Fleck, ja, den keiner kennt, nicht mal ich selbst. Und ich denke, es ist ein gutes Ziel, wenn der immer kleiner wird, wenn ich mich immer besser kennenlerne, besonders auch meine Schwächen und die unters Kreuz bringen kann. Und die zweite Frage ist, gibt es Menschen, die bei mir nah genug dran sind, um diese Schwächen mir zu zeigen? Sagt nicht, ja, das ist meine Frau oder mein Mann. Ja, es ist gut, wenn es ein guter Freund, eine gute Freundin ist, noch außerhalb, die mir das mal sagen können, wo diese Beziehung so gut ist. Und wie kann ich darin wachsen? Barnabas konfrontiert mich mit der Frage. Ja, Barnabas, der Ermutiger. Wir wissen dann nicht mehr allzu viel, wie es mit ihm weitergegangen ist. Sein Name taucht hier und da nochmal auf, aber so richtig viel weiß man nicht mehr. Er taucht so ein bisschen unter und zu Unrecht fristet er so ein Schattendasein und im Schatten des großen Apostels Paulus. Wir haben ihn heute kennengelernt, also als einen Menschen mit einem Herzen für andere. Er hat den anderen im Blick. Er ist ein Mensch, der wirklich Liebe lebt, Liebe, die den anderen meint, die das Beste sucht für ihn. Er ist auch bekannt als ein zuverlässiger und bewährter Mitarbeiter. Das folgt eigentlich daraus. Er war jemand, auf den man sich verlassen konnte. Besonders auch in heiklen Situationen. Er hat ein weites Herz und ist bereit, umzudenken. Er hat ein weites Herz, er sieht das ganze Volk Gottes. Das vierte, er ist ein Mensch, der mit Gottes Wort umgehen kann. Das war sein Handwerkszeug. Das hat er gemeistert in verschiedener Weise. Er ist ein Teamworker. Wir finden ihn eigentlich nie allein. Er ist immer umgeben von anderen, denen er dient oder mit denen er dient. Und das Letzte, er hat auch eine Schwäche, die ihm an einer Stelle zum Fallstrick wird. Barnabas, der Ermutiger, lassen wir uns von ihm bzw. vom Herrn ermutigen.